Ich freue mich sehr, dass ich jetzt vor so einem rebellischen Publikum sprechen darf. Das ist ganz meine Gangart. Und wenn wir Ärzte etwas wissen, dann ist es eben der Umstand, dass man niemals einer Krankheit hinterherlaufen darf. Man sollte bei Zeiten rechtzeitig etwas tun, bevor alle Messen gesungen sind. Und das betrifft auch unsere regionale Gesundheitsversorgung. So, also ich bin jetzt keine Berufsaufklärerin. Ich bin tatsächlich noch Vollzeit selbstständig in unserer orthopädischen Praxis tätig. Das ist also hier in einem schönen Orakhaus im Zentrum von München. Unser Schwerpunkt ist Endoprothetik, also die große Orthopädie. Wir machen Hüft- und Knieprothesen, decken aber auch alles, was Arthroskopie, kleine Operationen und die ganze konservative Orthopädie ab. Mein Mann ist ein versierter Unfallchirurg und Orthopäde. Ich habe auch die orthopädische Ausbildung in Gänze genossen, und zwar operativ wie konservativ. Habe aber dann aus Versehen mit 42 das erste Kind bekommen und 44 nochmal spontan Zwillinge. Und ob dieses Kindersegens ist mein Traum der Chirurgie ein bisschen zerplatzt. Ich habe dann den Facharzt nicht mehr gemacht für Orthopädie, habe mich dann holistisch aufgestellt. Also ich bin sehr gut aufgestellt in Substitutionstherapie, in Mikrobiomtherapie, in Gesundheitscoaching. Bin Yoga-Lehrerin und kann auch das orthopädische Yoga vermitteln. Das kommt unseren Patienten sehr zugute, weil wenn man eine Knieprothese bräuchte, dann sucht man sich einen versierten Orthopäden, den haben wir. Aber was noch wichtiger ist, dass man genau weiß, was man nach der Operation zu tun und zu lassen hat. Welche Übungen zu welchem Zeitpunkt, das gebe ich meinen Patienten strikt an die Hand. Und die kommen mit ein paar Übungen auch unabhängig von jeder Reha und Physiotherapeuten zum sehr guten Ergebnis. So viel zu mir. Jetzt muss ich mal schauen, wie das geht. Also das Thema war, das Gesundheitssystem wurde vorsätzlich zerstört. Jetzt möchte ich mal gleich von Anfang an darauf hinweisen, das ist nicht das Gesundheitssystem, sondern unser. Wir haben dieses System, diese Strukturen in Deutschland aufgebaut mit unseren Beitrags- und Steuergeldern. Es ist unser System. Und dieses System wurde von Politikern ohne jede Not kaputt reformiert. Das ist aber nicht irgendwie Dummheit oder keine Ahnung oder man macht Fehler, sondern das alles ist alles Absicht. Und das werde ich heute erörtern. Wir hatten ein Gesundheitssystem, also 1970 hatten wir praktisch selbst 60 Mark haben wir gezahlt. Damit hatten wir eine super Versorgung. Eine Oma konnte schon mal im Krankenhaus mit dem Schenkelfraktur 2 Wochen liegen bleiben, wenn sie zu Hause nicht versorgt war, aber alles kein Ding. Heute werden die nach 2, 3 Tagen rausgeschmissen. Hüftprothese maximal 5 Tage, dann musst du raus. Ja, es geht ein hoher Umsatz um. Die Ärzte haben gut verdient damals, also die niedergelassenen Ärzte, die Chefärzte haben sehr gut verdient. Es bestand keine Not, irgendetwas zu reformieren. Aber dennoch war damals auch nicht alles, was geleuchtet hat, Gold, denn es war auch damals schon ein massiver Missbrauch vorhanden. Und zwar haben Chefärzte aus BG-Kliniken, die Diakone oder herzchirurgische Chefärzte, teilweise Gehälter aus unseren Steuern bezogen von 5, 10, 15, 20 Millionen pro Jahr. Ich war schon damals gut im Recherchieren. So, also es war nicht alles Gold, was glänzte. Warum war das so? Ich sage immer, damals hat man die Bischöfe bezahlt, damit sie ihre Schäfchen verkaufen. Also die wurden korrumpiert, der Rest dann eben kassiert. Ja? So, jetzt möchte ich einfach in medias res gehen. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Wie fühlt sich das an, in Deutschland jetzt praktisch 2023, 2022 ein Patient zu sein? Ich habe immer Angst, dass ich nichts sehe. Ein Patient zu sein. Ich möchte Ihnen 2 Patienten vorstellen. Die stehen mir beide sehr nahe. Patient 1, 62 Jahre alt, metastasierendes Karzinom, bekam Schmerzen an der Halswirbelsäule, geht zu seinem Onkologen, die machen ein CT. Dann hieß es, gehen Sie nach Hause, wir sagen Ihnen Bescheid. Der Patient hat 1 Woche gewartet. Der Patient hat 2 Wochen gewartet. Der Patient war in einem unglaublich desolaten Zustand. Er konnte nur noch mit dem Kopf auf dem Tisch existieren, hatte massive Schmerzen, konnte nicht stehen, gehen oder schlafen. Nach 2 Wochen habe ich ihn dann gefragt, jetzt, ich habe schon mehrfach gefragt, aber nach 2 Wochen gesagt, hat mich verzweifelt angerufen, bitte, was ist da los, ich komme, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Er hatte schon Neurologie, er konnte nicht mehr die Flaschen zudrehen, er hatte beidseits Neurologie. Es war natürlich ein Alarmzeichen, okay, zunehmende Neurologie bedeutet kurz vor der Tetraplegie oberer Querschnitt. Dann habe ich mich neben meiner Praxis durchtelefoniert, durch diese Universitätsklinik, bin dann bei der Sekretärin der Radiologie aufgeschlagen. Die hat den dann, ah ja, den Befund gefunden, hat mir sofort zugefaxt. Ich lese Verdacht, hochgradiger Verdacht auf eine Metastase, die kurz vor dem Durchbruch ist, also dass der Wirbel einbricht, oberer Querschnitt. Dann habe ich mich durchgefragt, wo soll ich mich jetzt hinwenden, dass dem Patienten schnellstmöglich eine Therapie zukommt. Ich bin dann gelandet beim Chef der Tumororthopädie. Weil ein langer, mühseliger Weg. Ich habe ihm dann ins Telefon gebracht und habe gesagt, also ich bin Kollegin, ich möchte den Fall vorstellen. Es ist 2 Wochen lang der Befund verschleppt worden. Der Patient ist ein unheimlich qualvollem Zustand, maximaler Schmerzpatient, total, also absoluter Notfall. Wie kann man den jetzt praktisch in die Klinik bringen, dass er schnell versorgt wird und schnell einer Therapie zugeführt wird? Kommen Sie in die Ambulanz. Dann ist er von einer Freundin in die Ambulanz gefahren worden. Er hat geschlagene 4 Stunden gewartet. Dann kam der Professor runter, hat ihn weder angeschaut noch angefasst, geschweige denn untersucht. Er schaut auf den Monitor und sagt, was soll denn das? Das ist ja nur ein CT, ich brauche einen Kernspin. Daraufhin wendet er sich zu diesem Patienten um und sagt, wissen Sie, was Sie jetzt machen? Sie gehen jetzt zu Ihrem Hausarzt, besorgen sich eine Überweisung, machen dann einen Termin beim Kernspin und dann kommen Sie mit den Befunden wieder, dann können wir weiterschauen. Für einen Kassenpatient bedeutet das mindestens nochmal 2 Wochen. Bis dahin bist du im Querschnitt. So, der Patient ruft mich verzweifelt an und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Ich rufe bei meinem Kollegen an, Stefan Fenz in München, hervorragender Kollege, Radiologe. Sag Stefan Folgendes, ich habe den Patienten und so weiter, was können wir tun? Sagt er, Nina, ich stoppe sofort jetzt eine Maschine, der kann sofort vorfahren, der kommt drauf, der wird durchgerollt und dann hast du eine halbe Stunde später wieder und in einer Stunde ist er in der Klinik zurück. Dann sage ich, was machst du mit deinen ganzen Patienten? Nicht, weil die Radiologen sind die Bäcker der Medizin. Bei Habex Energiepreisen müssen die eng getaktet arbeiten, ja. Sagt der Kollege zu mir, Nina, bei so einem Fall wird keiner gefragt, da wartet jeder. Das ist medizinischer Ethos. Nachdem ich die Assistenzärztin in der Universitätsklinik auch schon ein bisschen, na, wenn die Universitätsklinik das nicht abklären kann, mache ich das. Hat sich die Assistenzärztin dann bemüht gefühlt, eben diesen Patienten abzuklären. Sie hat dann vor Ort einen Kernspin aufgetrieben. Er kam dann auch relativ schnell nach einer Stunde wieder. Sie ruft mich entsetzt an und sagt, um Gottes Willen, der hätte ja schon vor 2 Wochen den ersten Schuss gebraucht. Was heißt das? Bestrahlung. Weil durch die Bestrahlung kann man diese Metastasen eben gut, die holzen durch, ja, die werden stabil. Meistens kommt auch keine Metastase mehr nach. Die Schmerzen hören auf. Man ist vor dem Querschnitt gesichert jetzt erstmal. Vor 2 Wochen hätte er den ersten Schuss gebraucht. Dann sage ich, ja, das ist mir schon klar. Wie gehe ich jetzt am besten vor, dass er schnell zur Strahlentherapie kommt, dass er einen Termin bekommt? Ja, vielleicht lassen Sie sich von dem Professor longieren. Dann rufe ich den Professor wieder an. Dann sagt er zu mir, ja, Frau Kollegin, ich verstehe Ihren Punkt schon. Ich gebe Ihnen jetzt eine Nummer. Das ist die Pforte. Und dann lassen Sie sich mit der Strahlentherapie verbinden und dort mit dem diensteabenden Arzt. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Mehr Zynismus ist nicht machbar. Dann habe ich, dass ich es auf dem Weg versucht habe, nochmal 2 Stunden telefoniert, keine Chance. Die MTAs haben total geblockt. Die waren Oberkante, Unterkante voll. Die konnten nicht differenzieren. Es geht um Querschnitt, es geht um Menschen, es geht ums Leben. Das war nicht möglich. Zum diensthabenden Therapeuten bin ich gar nicht durchgekommen. So, was haben wir dann gemacht? Wir haben auswärtig so schnell wie möglich versucht, eine Bestrahlung zu organisieren. Die haben wir dann am nächsten Tag gehabt. Leider lief die Bestrahlung dann außerhalb des Protokolls. Er hat den kompletten Esophagus, die Speiseröhre verätzt bekommen, konnte 10 Wochen lang weder schlucken noch trinken. Medizin in Boomtown München 2022, ja. Höchsten Gehälter, höchster technologischer Zustand. Also, das ist nicht in La Marine, sondern bei uns in München. Jetzt gehen wir zu Patientin 2. Das ist meine Katze. Patientin 2, über Weihnachten 23 krank geworden, Essen verweigert, ging ja wirklich richtig dreckig. Wir haben sie noch bis Weihnachten rübergeschleppt. Dann haben wir sie versucht zu füttern, ging nichts mehr. Dann, also Notfall, rufen wir in der Tierklinik an. Können wir kommen? Ja, wir können sofort kommen. Dann kommen wir zur Tierklinik. Ich habe so gestaunt. Eine Personaldecke, wow. Schöne Räume. Wow, Ausstattung, wow. Die ganze Ambulanz knallvoll, lauter Hunde, weiß der Teufel, Viecher, die bellen und so weiter. Meine arme sterbende Katze, total im Stress, kommt sofort eine MTA auf mich zu und sagt, nein, nein, Sie müssen hier nicht warten, wir haben ein Extrazimmer. Werden wir in ein Extrazimmer geführt? Alles leer. Katze hat keinen Stress. Service. Super. Wir warten 5 Minuten. Dann kam eine kompetente, professionelle, empathische Ärztin. Die Ärztin hat das Kind mit mir gut kommunizierend untersucht. Sagt, ja, könnte so und so. Also ganz reizend. Wirklich, aber oh, in so einem Krankenhaus möchte ich arbeiten. Und dann hat sie gesagt, ja, ich würde gerne die und die Untersuchung machen. Da braucht man einen MRT, da braucht man so oder da braucht man einen Blutaufstrich, da braucht man eine Blutabnahme. Wir haben alles vor Ort. Aber wir müssen die Katze dazu stationär aufnehmen. Sag ich, ja, kein Thema. Haben wir die Katze stationär dann eben aufgenommen. Dann gehe ich nach Hause, gehe auf den Berg. Dann ruft sie mich um 7 Uhr nach Dienstschluss an. Dieselbe Ärztin. Und erklärt mir wirklich liebevoll, empathisch, mit besonders zartfühlenden Worten, dass meine Katze eben Krebs hat und erklärt mir die Therapieoptionen. So, was war jetzt der Unterschied zwischen den beiden Patienten? Was lief da jetzt anders? Ganz einfach, bei der Katze hat man am Tresen bezahlt. 880 Euro. Ende der Geschichte, kommt direkt im Unternehmen an, direkt bei den Leuten an. Gut, die Tierklinik ist auch schon ein Konzern, aber es gibt noch keine Katzenversicherung. Der erste Patient, der zahlt seit 40 Jahren enorme Summen in das Gesundheitssystem ein. Was lief bei ihm falsch? Problem Nummer eins, maximaler Informationsverlust durch die Digitalisierung. Ich möchte Ihnen jetzt nur mal erklären, wie das bei mir gewesen wäre, wenn ich jetzt so einen Patienten gehabt hätte zu meiner Zeit, als es noch keine Digitalisierung gab. Der Patient, mein Patient, ist immer deine Station, dein Patient, bist du verantwortlich. Der Patient kommt mit den Beschwerden, ich denke mir, mal schauen, HWS-Metastase, ja. Ruft die Radiologie an. Ich kannte in der Uni alle in der Radiologie, jeden Einzelnen. Wir waren super Kumpels, ja. Ruf in der Radiologie an und sagt, du, pass mal auf, ich habe einen Patienten, müssen wir schnell ein CT machen. Sagt der Kleine, Nina, mach mal. Da ist schon ein menschlicher Impetus drin. Dann macht er das CT und sagt, boah, das ist der Patient von der Nina. Der hat eine Metastase. Der ruft mich dann sofort wieder an, sagt, du, dein Patient, schlechte Nachricht, so und so. Kurz vor dem Durchbruch, ist kurz vor der Tetraplegie, du musst was tun. Dann gehe ich zu dem runter, schaue mir die Befunde mit dem zusammen an, renn dann rauf, informiere meinen Oberarzt, lass mir das okay geben und besorge noch am selben Tag, spätestens am zweiten Tag, seinen Strahlentermin. Und das ist, wenn Menschen miteinander arbeiten und nicht Maschinen. Bei dem ersten Patienten lief es so, die Befunde werden, die rattern durch die Maschinen durch, die Befunde werden digital weitergeleitet, die enden dann irgendwo bei einer überforderten Sekretärin, die kann jetzt auch nichts dafür, weil die kommen alle ohne Name, ohne, man ist ja nur Mumm, und du weißt nicht, ist das jetzt ein Patient, der gerade am Sterben ist, ist ein Patient, der gerade im Kerschen, du hast keine Ahnung, der kann man auch keinen Vorwurf machen, dass sie eben das nicht rausgefiltert hat. Es ist ja kein, ich sage mal, maximaler Informationsverlust durch Digitalisierung. Wenn Menschen kommunizieren, da ist ein menschlicher Impetus dran und es gibt 100.000-mal mehr Informationen als alles andere. So, das führt dazu, diese Digitalisierung, dass wir eine fehlende menschliche Zuwendung hatten. Verlust des medizinischen Ethos, weil wir sind Oberkante, Unterkante voll, wir können nichts machen. Also da entscheidet keiner mehr nach Ethos. Und fehlende oder inadäquate Behandlung. Also der hat für sein Geld rein gar nichts bekommen. Ja, rein gar nichts. Und wo sind jetzt die Gelder, wenn sie nicht beim Patienten ankommen? Und jetzt kommt mein Lieblingsthema. Ich weiß nicht, kann man nicht gut zuhören, ja, schon oder geht schon. Also, wir haben jetzt hier mal, es fing also mit 50, 60 Mark an, Beitrag 1970. Die Beiträge steigen ins Unermessliche. Wir sind jetzt beim Höchstbeitrag von 1.100. Ich kenne aber auch Leute, die in der Digitalisierung arbeiten, mit ihren 30 Stunden, 30 Jahre, 300.000 Jahresgehalt. Die zahlen Unsummen an die gesetzlichen Kassen. Das sind bis zu 2.000 D-Mark, Euro. Ja. Und gleichzeitig geht die Versorgung radikal runter. Das sind die Schließungen der Krankenhäuser, wie wenig wir sorgen. Also wir zahlen immer mehr, bekommen immer weniger. Ja, was läuft denn da jetzt schief? Ganz einfach. Ich habe die KI befragt, ich weiß das aber auch von einem Politiker, der hat mir andere Daten, also weniger krasse Daten gesagt. Das sind jetzt die Ergebnisse der KI, wo geht das Geld hin? Und jetzt schauen wir mal, also 64,2% schon mal in die Materialien, also in die Industrie. Ja, in die Industrie. Schon hoher Posten. Dann nochmal, und das ist unten der gelbe Streich, die Verwaltung seit 1970 immer gleich. Das waren schon immer leistungsferne Anwesenheit. Ich habe in der Krankenkasse gearbeitet. Ich habe da morgens um 8 Uhr angefangen, war um 9 Uhr maximal mit der Arbeit fertig, habe 3.400 Mark bekommen. Ich fand es ziemlich cool, aber so langweilig, dass ich nach einem Monat gekündigt habe und gesagt, das halte ich nicht aus. Das entspricht nicht meinem Temperament, ja. Auf jeden Fall, ich habe jetzt noch gerade gestern, vorgestern noch mit Patienten geredet, die in der Krankenkasse arbeiten und den Behörden, ja, die sagen, das ist immer noch so. Ja, also da ist alles gleich geblieben. Die kriegen den großen Posten. Jetzt ist es aber leistungsfreie Anwesenheit. Jetzt schauen Sie mal, was die Ärzte bekommen. Ungefähr dasselbe. Und ich habe als Arzt an der Uni Ulm für 5 € vor Steuer den Helikopter von der A8 angenommen, habe die abgekratzten Unfallopfer von der A8 versorgt. Ich bin 5 Stunden lang durchgehottet mit einem unglaublichen Adrenalinspiel, um die Schädelfraktur, die Wirbelsäulenfraktur, den gebrochenen Knochen, um dem Patienten das Leben zu retten. Da habe ich für 5 € vor Steuer gearbeitet. Wenn man die Arbeitszeiten mit der Bezahlung durchrechnet. Und das hat sich heute nicht geändert. Ja, die Patienten, und ich meine, ich habe die Verantwortung über Leben und Tod, pumpe mich 5, 6 Stunden lang durch so eine Nacht durch. Ich habe teilweise sogar 35-Stunden-Dienste gehabt. Das war früher normal, dass man 35 Stunden durchgearbeitet hat. Und bekomme dann nicht viel mehr als ein Sachbearbeiter, der so 3, 4 Telefonate macht, ja. Okay. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, Punkt 1 und 2, also Industrie und Verwaltung, dann hat man ja schon über 100%. Das ist das Geld schon weg. Ja, aber was bezahlen wir die Ärzte von den Schulden? Also, ganz klar geht das in die Verschuldung der ganzen Häuser. Jetzt, wo steckt das Geld drin? Ja, also wir haben eine eindeutige Umverteilung unserer Gehälter weg von den Menschen hin zu den Maschinen. Das ist natürlich die Digitalisierung, Robotisierung, die verschluckt, aber das wird viel vom Bund bezahlt. Aber es geht halt auch um die Materialien. Also beim Patienten ist es halt einfach, da geht es nicht um den Operateur, den operiert, der kriegt heute für eine Prothese 670 €, ja. Das sind 10 Stunden Arbeit drin und 35 Jahre Ausbildung. 670 € ist jetzt kein Geld. Mein Tresen in der Praxis kostet 12.000. Den hätte ich mit dem YouTube-Video zusammenschrauben können, ja. Da hätte ich keine Ausbildung gebraucht. Also, es geht nicht um den Operateur, es geht nicht um die Ärzte, es geht nicht um Patienten, sondern es geht um die Materialschlacht darum. Und jeder Arzt kennt das von seinen Kongressen, er wird erstmal durch den Industriepark geführt. Natürlich geht es immer mehr in die Digitalisierung und Robotisierung. Ich möchte jetzt nur ein paar banale Beispiele nennen, damit man sich irgendwie das real vorstellen kann. Also wir haben hier oben haben wir Instrumentalien, die habe ich früher in der Ambulanz gehabt, im Kreiskrankenhaus zur Verfügung. Das war ein exzellentes Instrumentarium von einer guten schwäbischen Firma. Mit diesen Instrumenten habe ich in Afrika nach 50 Jahren Busch noch gut arbeiten können. Wertarbeit made in Germany. Jetzt bekommen wir stattdessen, statt diesen Instrumenten, die man sterilisiert, Wegwerfinstrumente. Die werden irgendwo in Rumänien gefertigt. Mit den Pinzetten kannst du nicht mal Wimpern zupfen. Aber sie kommen steril verpackt an. Dann muss man sie auspacken. Dann tust du die Fäden ziehen damit oder machst irgendeinen 2-Sekunden-Eingriff und dann musst du sie wegschmeißen. Der Bruder, der diesen Job hat, der diesen Auftrag hat, der ist natürlich Millionär geworden. Dasselbe ist bei den Pflegegraden. Das ist auch so, da kriegt, habe ich schon Bekannte, dieses Pflegegrad, bekommt halt immer so eine Kiste zugeschickt mit diesen ganzen Materialien und sie braucht sie nicht. Sie starb jetzt in der Garage und dann habe ich bei einer AOK-Patientin gefragt, sagen Sie mal, was machen Sie denn mit dem Pflegegrad, dass Sie das immer noch liefern? Sagt die, ach doch, wenn die schon tot sind, wird es weitergeliefert. Hauptsache, der den Auftrag hat, macht seine Milliarden oder Millionen. Also wir schaffen wie noch was mit unseren Sozialgeldern lauter Millionäre. Okay? Am allerbesten ist das dritte Beispiel. Wir haben einen Patienten gehabt, Privatpatient, der war in der Nussbaumstraße gelegen, 2 Stunden lang, ist vom Auto angefahren worden, hier am Knie, also wir wussten nicht, was halt, er kam, der hat 2 Stunden da drum gelegen als Privatpatienten, hat nicht gewusst, was los ist, dann kam er, das ist geflüchtet zu uns, kam er zu uns in die Praxis. Ich habe neben meinem Praxisablauf am Freitag, habe ich versucht, die Befunde zu bekommen, habe 2 Stunden gebraucht, dann habe ich nochmal 3 Stunden reingesetzt, um den praktisch die OP zu organisieren. Er hat eine tiefe Kopffraktur gehabt. Das ist praktisch, wenn das Knie unten eingebrochen ist. Und da musst du sehr, sehr gut und versiert operieren können, um das Plateau wieder zu heben, weil ansonsten ist der Patient ein Krüppel und kommt in die Prothese. Ja. Also für diese OP muss man wirklich viel operiert haben, muss schon mal 10 Jahre lang operiert haben und Ahnung haben. Ja, das ist nicht ein Anfängereingriff. Weil du nimmst das Spongiosa, tust das Hochstapel. Also auf jeden Fall schon ein kunstvoll, anspruchsvoller Eingriff. Na egal, also, mein Mann hat ihn dann Freitagnachmittag operiert. Privatpatient, 3,5 Euro Satz, er bekommt 520 Euro. Das ist der maximale Satz, ja. Die Orthese, die man da verschrieben hat, 900 Euro. Herstellungskosten 25. Maximal. Man nennt das Ganze das Tandler-Prinzip. Frau Tandler wurde bekannt, also irgendwie aus der CSU-Mischpoke. Frau Tandler wurde bekannt wegen Maskendeal. Das ist nur eine von vielen. Das ist nur jetzt die Überschrift für das, was läuft, ja? Frau Tandler hat Masken, wahrscheinlich von irgendwelchen Sklavenkindern, ich weiß es nicht, aber definitiv unter 1 Cent fertigen lassen, ohne jeden Qualitätsnachweis. Sie bekam dann von Herrn Spahn und so, denn, ja, 12,70 Euro pro Maske. Wer von euch würde 12,70 Euro für eine Papiermaske ausgeben? Frau Tandler wurde in 2 Jahren 50 Millionen schwer. Ich habe es in 40 Jahren, weil ich aus Versehen mit 5 Kindern, mein Mann hatte schon 2 Kinder, wir haben 5 Kinder, ich habe es in 40 Jahren nicht ins eigene Haus geschafft. Mit 80 bis 100 Stunden in der Woche, Hochleistung, Hochausbildung schaffe ich es. Aber Frau Tandler, die wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise das Schwarz oder den Fingernagel kann, was ich kann, geschweige meine Arbeitszeiten hat, 50 Millionen. Verklagt wurde sie nicht, dass jetzt das irgendwie eine ungebührliche Bezahlung war, also Korruption auf Deutsch, sondern weil sie keine Steuern zahlen wollte. Sie hätte ja 25 Millionen Steuern zahlen müssen. Das wurde dann runtergehandelt auf 9 Millionen. Dann sollte es auch 4 Jahre Haft antreten. Die kann sie jetzt nicht antreten. Das wurde schon auf 3 Jahre runter. Ich wette, die Frau sieht den Knast nie von innen. Und geht mit 42 Millionen raus aus der Geschichte. Und kann nichts. Und hat nie irgendetwas für irgendjemanden getan. Ja? Das ist das Tandler-Prinzip. Was hat uns die Pandemie gekostet? Das hat den Bund 440 Milliarden gekostet. Ich habe es nochmal umgerechnet, auch mal Pi, bitte. Ich weiß nicht, ob das von außen, nee, das nicht da. Gell? Ich bin kein Zahlenmensch, ich bin ein Arzt. Mit Zahlen bin ich nicht gut, aber ich habe es einfach mal durchgerechnet. Das wären so ungefähr 8.000 Krankenhäuser, die wir uns hätten leisten können von diesem Geld. Wir haben derzeit Krankenhäuser in ganz Deutschland. 1.000, also aufgerundet 2.000 Krankenhäuser. Und 539 sind noch öffentlich. Der Rest ist in Konzernhand. So, nochmal zu den Masken und dem ganzen Dies und den vielen Ausgaben, die wir da hatten. Was ist passiert? Das ist eine Zuschrift von jemand, der hat, jetzt muss ich lesen, der hat in der Müllverbrennung in Neukölln, in Köln-Niel gearbeitet, ja. Und da geht es, ich lese mal vor, ich habe in der Müllverbrennung Köln-Niel gearbeitet und was ich da an Mülleinwurf gesehen habe, war erschreckend. Insbesondere medizinische Abfälle aus Arztpraxen, Laboren, Altenheime und Unikrankenhäuser. Da kamen in der Woche LKW-Sattelauflieger mit 33 komplett verpackten Europaletten, also direkt aus der Industrie, ungebraucht. Ungebraucht. Und diese landen dann in den Verbrennungspunkten. Also direkt aus dem Konzern raus, aus der Produktion raus und rein in die Verbrennung. Dann hat er durchgeredet, eine Palette hatte einen Schätzwert von 5.000 Euro, mal 33 Paletten, mal so und so viele Tage. Das Ganze salopp hochgerechnet auf ca. 28 Monate Pandemiezeit macht eine Summe von 462 Millionen, die allein an Steuergeldern in seinem Bunker verbrannt wurden. Also wir wären so reich ohne unsere Regierung. So reich, unglaublich reich. Wir hätten in jedem Dorf ein Krankenhaus bauen können. So, wie nennt man das? Ich sage dazu Korruptionswirtschaft, Bedienung und Selbstbedienungspolitik. Ja, Hauptsache die Verwalter und die Industrie bekommen was, der Rest darf unter ferner Liefen mitgeführt werden. Und das nennt man jetzt politisch korrekt Klientelpolitik. Wozu führt das, wenn also jetzt irgendwelche Traumpreise für Papiermasken bezahlt werden, von denen man am Markt nur träumen könnte, als wenn man keine Marktwirtschaft macht, sondern eben Machtwirtschaft, ja, wenn man praktisch mit Steuergeldern die Mächtigen bedient, ja, dann verschulden sich unsere Krankenhäuser und Praxen, das nennt man dann staatlich geförderte Machtwirtschaft, ja. Und die Verschuldung und Pleite führt dann eben den Aufkauf durch die Konzerne. Das ist jetzt der Zustand, den wir haben. Das heißt, unser System wurde verramscht an die Konzerne. Und ich sage halt, es passiert nicht einfach so. Sondern diese ganzen Reformen, da hat der Seehofer angefangen mit dem Punktesystem, da hat der Lauterbach weitergemacht mit dem DRG-System. Das sind alles Pauschalbezahlungen, wo 30%, 40%, 50% der Leistungen gar nicht mehr vergütet werden, wo man umsonst arbeitet, ist für lau. Ja? Und dann kommen eben diese, durch diese Reformen wurden wir eben in die die Pleite getrieben. Und jetzt kommt die Nina, wie heißt sie, Wanken? Ja? Und digitalisiert jetzt noch auf unsere Kosten das komplette System. Warum? Weil die Konzerne haben eine Strategie, die den Aufbau eines solchen Systems, ja, das soll mal schön steuergeldfinanziert sein. Die Investitionen werden steuergeldfinanziert, die Profite werden dann privatisiert. Ja? Das heißt, die Nina Wanken digitalisiert jetzt das ganze System noch durch, damit die Konzerne es dann super vorbereitet, also richtig gut übernehmen können. Während wir halt keine Medizin mehr haben. Sehr gute Doku war im SWR, Kliniken am Limit. Jetzt gibt es diese neuen Krankenhausreformen. Da wird beschrieben, ein ausländischer Arzt, aber guter Pankreaschirurg, kann in dieser Klinik operieren und er kann sehr gut operieren. Er hat das Vertrauen der Patienten. Durch die neuen Verordnungen muss er aber so und so viel Assistenzärzte, was der Teufel, irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, die jetzt die Klinik aufgrund der Geldnot nicht hat. Und jetzt hat er OP-Verbot bekommen. Er darf nicht operieren. Was hat das zur Folge? Solche Kliniken leben von dem Leumund gute Operateure. Ja, weil man weiß, der macht gute Hüften, wenn man weiß, der macht das, dann funzt die Klinik, ja. Jetzt zieht man diesen einen Dominostein unten raus, dadurch bricht die ganze Klinik zusammen und man hat sich die Konkurrenz vom Hals geschafft. Also, das Ganze ist unter Bankern schon längst bekannt, im Sozialismus crashen und dann eincashen. Ich mag den Professor Hammer da sehr gerne, der hat immer gesagt, es geht nicht um Marktwirtschaft, dass man eben für so eine blöde Maske einen Cent zahlt, sondern um staatlich geförderte Machtwirtschaft, das eben 12,70 Euro kostet, ja. Und dass dann gewisse Liegenschaften bereichert werden, und zwar am dreistesten auch muss. Und all unsere Strukturen, deswegen habe ich gesagt, unsere Gesundheit, die wir aufgebaut haben, werden gecrashed und dann von den Konzernen eingecashed. Crash and cash in. Das ist Bankers Lane. So, da haben wir unsere Experten für die Gesundheitssystemzerstörung. Das ist Lauterbach und Co. Das ist ein Skandal ohne Grenzen, was eigentlich passiert. Keiner versteht es. Ich weiß nicht, es ist wie mit meinem Artikel 2007. Da hat auch ein Professor zu mir gesagt, das war ja eine unglaubliche politische Voraussicht. Da habe ich gesagt, nein, das ist Logik. 1 und 1 ist 2. Und genauso ist jetzt, also man sieht es unten zum Beispiel, die privaten Krankenhäuser, die blaue Linie, die steigen, ja, und die rote Linie sind unsere Häuser, also was noch in der Gemeinwohlökonomie drin ist, die werden halt einfach verkauft. Und der Lauterbach hat ja wirklich dafür gesorgt, dass das war der größte Privatisierer ever, ja, mit der Ulla Schmidt. Es ist nur ein Skandal und Grenze. Es gibt noch mehrere Skandale. Wir haben einen zweiten Skandal, wir haben keine Medizinernachwuchs mehr. Ich sag mal, damals, wo man 50 Euro bezahlt hat, 50 D-Mark, Entschuldigung, da hatten die niedergelassenen Ärzte wirklich gute Gehälter. Von den Chefärzten waren jetzt wirklich übertriebene Gehälter, aber die normalen Chefärzte haben auch gutes Geld bekommen. Und da war ein Anreiz, dass man diese 35 Jahre Hardcore-Ausbildung in Chirurgie und so weiter macht, um dann das zu bekommen. Ja, dann sagt man, okay, ich habe 35 Jahre so gut wie kein Geld verdient, aber danach kann ich mich sichern. Das ist heute nicht mehr gegeben. Man spricht heute von der Verweiblichung der Chirurgie. Das hat nichts mit Emanzipation zu tun, sondern schlecht bezahlt und ausgebeutet war schon immer der ideale Job für Frauen. Und jetzt machen Frauen tatsächlich neben ihren Kindern Chirurgie im Nebenfach, weil Männer nicht mehr Chirurgen werden, davon können sie ihre Familie nicht mehr ernähren. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Skandal ohne Grenzen, ja? Medizinstudienplätze, Anerkennung, Ausbildung, Bezahlung. Schockierend, es herrscht ein systemischer Rassismus gegen den deutschen Medizinernachwuchs in Deutschland. Gegen Deutsche in Deutschland. Das ist ein systemischer Rassismus, ist ein Ausdruck von Klaus Schwab von World Economic Forum. Er ist also ein großer Fechter, er ist gegen jeden systemischen Rassismus. Wir haben aber zwei systemische Rassismen, die jetzt ins Auge springen. Das ist einmal gegen Deutsche in Deutschland, Medizinstudenten. Und der zweite ist gegen den Naturmensch, weil man weiß, was die Impfung macht, ja. Das heißt, es ist ein systemischer Rassismus gegen den Naturmensch, ja, um den genmanipulierten Menschen dann zu favorisieren. Also Klaus Schwab ist ein systemischer Rassist. So, wie schaut der systemische Rassismus in Deutschland aus gegen unsere Nachwuchskandidaten? Ihr seid im Medizinstudium, ich muss es dazu sagen, ich war kein Kind von Traurigkeit. Ich habe sehr viel Party gemacht als Jugendlich. Ich habe überhaupt nie Medizin studieren wollen. Ich wollte nie Ärztin werden, geschweige denn sowas Anstrengendes wie Chirurgin. Hatte ein 3-0-Abitur und das Leben hat es dann so gemacht, dass ich eben in Peru gearbeitet habe und festgestellt, dass die Chirurgie mir sowas von der Hand geht, wie anderen halt Mathe oder Klavier spielen. Und dann bin ich Ärztin geworden. Also der NC ist für mich nicht entscheidend. Und als ich meine chirurgische Prüfung abgelegt habe, haben mich alle Professoren beglückwünscht und gesagt, Sie sind richtige Chirurgin. Das heißt, man hat die Talente liegen anderswo und nicht im NC. Das wird damit nicht gemessen. Ja. Aber jetzt ist es so, das sind sehr, sehr viele junge Menschen, die wollen halt einfach Medizin studieren. Man braucht aber gefühlt einen Durchschnitt in Deutschland von 0,9. Nicht erreichbar. Jetzt haben wir in Bayern das schwerste Abitur der ganzen Welt. Das sind vor allem die letzten 3 Jahre. Ich meine, ich habe meine Kinder jetzt da durchgebracht. Einen habe ich noch. Es ist wirklich das Schwerste. Da hast du teilweise Mathe auf Uniniveau und Physik und Chemie. Also das ist wirklich richtig schwer. Und da ein solches Abitur zu machen, ist schwierig, ja? Und während also die Deutschen in Deutschland über den NC nicht zum Studium zugelassen werden, zu den Universitäten, die ihre Eltern mit dem Höchststeuersatz auch weltweit bezahlt haben. Ich habe ja die LMU bezahlt. Ja, meine Tochter darf aber nicht bei uns studieren, weil sie ein Abitur von 2,3 hat oder sowas, ja. Also während wir über den NC nicht zugelassen werden, werden 97% aller Mediziner, egal wo sie ihre Ausbildung gemacht haben, als Ärzte in Deutschland anerkannt. Das heißt, ich kann nach Timbuktu gehen, Medizin machen und dann bin ich hier drin. Ich habe jetzt natürlich in solchen Ländern gearbeitet. Ja, ich weiß, was Schwellenländer sind. Ich weiß, wie man dort arbeitet. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Chirurgen dort schlechter sind. Wir haben dort, also ich habe in Peru, habe ich also um die Wette mit meinem Kollegen Blinddarme gemacht. 8 Minuten für einen Blinddarm war da schon möglich. Die sind gut. Aber die Ausbildung ist eine ganz andere. Und oben sehen Sie ein Bild, das ist Bulgarien, da studiert es meine Tochter, das ist die Universität von Bulgarien, oben links. So eine Schimmel-Universität. Dort studiert sie jetzt, das sind sehr viel auch aus dem muslimischen Raum und so weiter. Und wenn du da jetzt die Prüfung nicht schaffst, da geht dann schon mal mit Korruption was. In allen postkommunistischen Ländern kannst du gut mit Korruption arbeiten, weil das sind die gewohnt. Du kannst dir auch in Bulgarien ein Abitur kaufen für 500 Euro. Haben mir die Leute erzählt, die Bulgaren, ja, musst halt dann. Und dann gehst du nach Deutschland, machst ein bisschen Mathe, Physik und Chemie und wirklich nicht das Niveau, was wir auf dem Gymnasium haben, machst ein B2-Deutsches und bist drin und darfst auf meiner Universität, die ich finanziert habe, kostenlos studieren, während wir in Bulgarien 10.000 Euro zahlen für diese Schimmeluniversität. Wo die Leichen 10 Jahre alt sind und du kannst nichts drauf erkennen. So, Fazit: systemischer Rassismus gegen den deutschen Nachwuchs. Jeder sechste Arzt ist aus dem Ausland, Tendenz steigend. Vor allem kommen sie aus Syrien, aus Russland und Rumänien. Das ist unten die Kurve. Wir haben jetzt schon die Punkte angesprochen, was den systemischen Rassismus ausmacht. Das ist eben der C, diese schwere Ausbildung, die wir in Deutschland haben. Das dritte ist, in Bulgarien verdient ein Arzt 800 Euro im Monat. Die sind natürlich willig, zu jedem Preis zu arbeiten. Was bedeutet das für uns? Wir gehen in Konkurrenz mit den ärmsten Ländern der Welt, haben kein Recht mehr, unsere Gehälter, die wir mit unseren tollen Ausbildungen und verantwortlichen Berufen aufrechtzuerhalten. Also Globalisierung bedeutet Lohndumping. So, hier ist nochmal so der Zustand, ja. Also es sind so ein paar Sendungen, die man sich anschauen kann. 1,17 Euro Stundenlohn. Damit rettest du dein Leben, ja. Ausgebeutet, nicht, also wieder nicht ausgebildet, sondern ausgebeutet. Ärztestreik, bla bla bla. Wir kennen das alles, Geld weg, Arzt weg. Höchstleistung muss ich lohnen. Ich lach mich krank. Ja, wenn ich meine Erfahrung von der Krankenkasse, wo ich gearbeitet habe, mit dem Arbeiten dann im OP7, in der Uni vergleiche, da lebt man zwei Deutschland, ja. Ich lebe immer in einem anderen Deutschland als der Rest der Welt. Was jetzt eben passiert, die Kassen, das ist wichtig zu verstehen. Also das System schaltet die Konkurrenz der Konzerne aus. Also das sind die unabhängigen Universitätskliniken und die niederlassenen Ärzte. Ich und mein Mann, wir haben jetzt so einen kleinen Familienbetrieb. Wir machen topseriöse Medizin, aber mit den Preisen, Mietpreisen, mit den ganzen Sachen, die wir bezahlen müssen, mit den Abgaben und so weiter, können wir uns eigentlich nicht halten. Also ich arbeite mit 60 Stunden, mein Mann auch 60 Stunden, mit 120 Stunden können wir das gerade noch wuppen. Auch weil wir gute Ergebnisse haben, also einen guten Leumund, also wir kommen noch an die Patienten ran. Jetzt ist es so, die ganzen Ärzte, die niedergelassenen Ärzte sammeln, machen jetzt Kolchosenpraxen auf. 5, 6 Ärzte in einer Kolchose und sie beten darum, vom Konzern gekauft zu werden. Jetzt haben wir die ganzen Ketten drin, jetzt kommen die Praxen dran. Dann teilt man sich halt Miete und Geräte und so weiter und dort haben sie einen Praxismanager. Der Patient hat genau 3 Minuten und ein Kassenpatient kommt nur alle halbe Jahr einmal rein, weil du hast schon beim ersten Mal bei 20 Euro Pauschale für 3 Monate nichts verdient. Ein Kassenpatient ist immer ein Minusgeschäft und was wir machen, ist Ehrenamt. Kassenpatienten als Niedergelassener zu betreuen, ist Ehrenamt. Außer der Hausarzt, ich kriege solche Packen von Überweisungen, da steht drauf Schulterschmerz, Fußschmerz, blablabla. Der kriegt jetzt, der hat jetzt eine neue Regelung, der hat jetzt keine Deckelung mehr, der darf so viele Patienten, neue Patienten sehen, wie er will und macht dann immer mit dieser Überweisung 3 Minuten 45 Euro, 45, 45, 45, 45. Ich kriege dann diese Überweisung, muss den Patienten Anamnese machen, ausziehen, untersuchen, Ultraschall, beraten, was er tun muss, bin wenn ich 15 bis 20 Minuten beschäftigt, habe aber nur 20 Euro für Quartal und bin nach oben limitiert. Das heißt, wenn ich mehr Patienten mache, als ich mir bezahle, dann mache ich das für lau. Das ist jetzt der Weg, den wir hatten. Also erstes Bild, das Krankenhaus pleite, geht dann weiter bis eben Menschenversuche und krank durchs Krankenhaus. Das wird das Endresultat sein. Jetzt möchte ich diese Kartell- und Monopolwirtschaft noch mal ein bisschen erklären, damit man es also einfach fachlich versteht. Diese gesetzlichen Vergütungen, die MVZ-Gesetzgebung, also es ist so, dass die MVZ mehr Geld bekommen von den Kassen als die Einzelpraxen, obwohl man weiß, dass die Einzelpraxen deutlich sparsamer sind und nicht so viel verschwenden wie die MVZs. Darum geht's ja gar nicht. Wir wollen Geld verschwenden, wir wollen nicht sparsam sein, wir wollen alles rausschmeißen, was Deutschland aufgebaut hat, ja. Also durch die MVZ-Gesetzgebung, durch die Überbürokratisierung und Digitalisierung, also wir sind zwangsdigitalisiert, wenn ich jetzt nicht digital wäre, würde ich nicht 20 Euro bekommen, sondern nur 15. Von Freiwilligkeit keine Rede, ja. Und Lohndumping ruinieren sie selbstständigen Praxen. Konzerne bieten Kaufpreise für diese Praxen an, die ein Kollege, also der Selbstständige, gar nicht mehr bieten kann. Ja? Die aufgekauften Praxen und MVZ-Alten werden die Menschenschleusmaschinen, und das ist im Artikel beschrieben, bitte den Artikel mitnehmen, das habe ich eben 2007 schon zu erzählt, Menschenschleusmaschinen der Ketten zu profitmaximierten Verwirtschaften der Kranken. Renditeziele 10-15-20%. Und ich sage euch jetzt hier, es geht nicht um dieses Geld und diese Rendite, es geht um was ganz was anderes im Hintergrund. Das heißt, im Umkehrschluss für die Patienten, wir haben Massenabfertigung, keine wohnortnahe Versorgung, keine Arztwahl, Gesunde werden auf dem OP-Tisch geknallt, kostspielige Schwerstkranke werden gar nicht mehr operiert oder zugelassen, weil die Kosten eben nur, ja. Man hat höhere Risiken, längere Wege und eine Unterversorgung. Ich sage, fasse es immer so zusammen, Sozialismus, Kommunismus ist Kostenmaximierung, Qualitätsminimierung und keine Versorgung. Kann man egal wo sehen, ist immer dasselbe. So, was war das Problem und was ist das Ziel dieser Leute, die diese Politik betreiben? Lässt sich also 2 Fragen, 1 Antwort. Was war das Problem? Zentralismus. Zentralisierung, Zentralisierung, Zentralisierung. Man hat ja ein regionales System gehabt, man hat es immer mehr zentralisiert über die Vergütung und so weiter. Und ich sage immer, am Ende der Tage ist Digitalisierung, ist Zentralisierung und Zentralisierung ist Faschismus. Habe ich meinem CEO von Google gesagt. Und dann wollte er was erwidern, habe ich gesagt, da gibt es keine Debatte. Sie werden kein Argument finden, was das entgegen kann. Das ist einfach Fakt. Ja. Und wenn alle Praxen, also das ist der Zustand, den wir jetzt geraten, ich sage immer, wenn zwischen dem Patienten, der wie Patient 1 bedürftig und krank ist und in Lebensnot ist, wenn zwischen dem Patienten und dem Konzern, der ihn verwirtschaften will, keine freie Ärzteschaft mehr ist, die ethisch, moralisch, medizinisch entscheiden kann, dann haben wir keine Medizin mehr. Das war's dann. Das war's. Also unser Gesundheitssystem, warum wurde es ohne jede Not zu Tode reformiert? Das möchte ich jetzt nochmal ausarbeiten kurz, ja. Für wen zwangsdigitalisiert der Staat auf unsere Kosten mit Abermilliarden das Gesundheitswesen? Diese Zwangstransformation, diese zwangsdigitale Transformation dient Private Equity. Das heißt, dient der Konzernverwirtschaftung von uns Menschen. Ja, das dient nur dazu, dass die Konzerne geschlossen digital transformatorisch übernehmen können. Alles, was wir aufgebaut haben, wird dann praktisch überführt in die Hände der Konzerne, ohne jede Widerstände. Ganz gute Filme hier noch, die sollte man sich anschauen. Der digitale Tsunami, wer hat noch die Kontrolle? Es ist ganz einfach so, aus dem realen Leben wurden wir auf eine digitale Plattform gehoben. Und dann ist es so eine Art neues Gutsherrn, Neofeudalismus. Ja, dann gibt's halt so Feudalherren wie Jeff Bezos. Und für alles, was du eben dort verkaufen möchtest, musst du schon mal 50%, 40-50% an ihn abdrücken. Das heißt, Jeff Bezos macht rein gar nichts. Er verlangt nur die Pacht für sein Netz. Und das ist, müssen wir uns klar machen, da müssen wir raus. Wir dürfen uns nicht in den neuen Neofeudalismus reinschieben lassen. Was ist passiert? Wir haben jetzt alle Gelder von den Menschen weg in die Konzerne gesteckt, also in die Maschinen, Industrie, Konzerne. Verwaltung wurde korrumpiert, damit sie schön mitmacht und nicht widerspenstig wird, ja. Die wird jetzt auch noch von den ganzen KIs übernommen. Und dann haben wir am Ende der ganzen Geschichte steht natürlich, dass der Mensch durch die Maschine ersetzt wird. Wir können unsere Chirurgen nicht mehr richtig ausbilden. Wir können gar nicht mehr die haben nicht mehr die Zeit, denen das beizubringen, weil du musst Stückzahl, Stückzahl, Stückzahl machen. Und dann kannst du deinem neuen, jungen Chirurgen das nicht mehr anständig beibringen. Das heißt, die Abilitäten, die Fähigkeiten, gute Chirurgie zu können, die wird immer geringer. Und irgendwann mal können die Ärzte gar nichts mehr, weil in der Radiologie, da bekomme ich ChatGPT-Befunde. Und ich habe dort angerufen nach dem 60. schwachsinnigen Befund, wo ich irgendeine Fragestellung hatte. Und es kommt ein Schmorrens von der Winkel so und so. Wo ist die Antwort? Ja, wo ist die fucking Antwort? Ich möchte meine Antwort haben. Dann habe ich den Chef angerufen, auch im Konzern, und gesagt, pass mal auf, wenn ich solche Bilder schicke, dann möchte das. Und ich brauche nur eine Zeile. Ich brauche keine Winkel, kein das. Ich möchte wissen, hat er das oder das. Dann habe ich ihm so erklärt, seitdem funktioniert es. Aber ChatGPT ist eben nicht intelligent. KI ist auch nicht intelligent. Ja? Und ich habe das mal mit einem ganz einfachen Beispiel, möchte ich es mal nur veranschaulichen, was ist der Mensch im Vergleich zu der KI? Ich war junge Assistenzärztin in der Uni Ulm, in der Ambulanz, da hat man so 60, 100 Menschen in der Nacht. Die werden dann so fließbandmäßig eine Kabine nach der anderen, legst immer so nach vorne zurück und dann das ist die ganze Nacht, ja. Arbeitest du durch und dann komme ich in die Kabine und dann sitzt da so ein nettes Mädchen, 22 Jahre alt, sitzt auf der Pritsche, baumelt mit den Beinen. Und ja, total blöd, also ich bin mit dem Fahrrad da mit dem Reifen in die Schiene reingekommen und dann hast du mich hingehauen, ja. Ich versorge ihre Schürfwunden. Ich hatte erstes Jahr an der Unfallchirurgie keine Ahnung und davon richtig viel. So, dann versorge ich ihre Wunden, ich schaue so zu ihr hoch und drehe mich zurück, gehe raus zu Moni. Das war die Ambulanzschwester seit 40 Jahren, also viel Ahnung im Vergleich zu mir. Ich sag so, Moni, hol den Helikopter und ruf die Neurochirurgie. Du musst in die Neurochirurgie. Ja, bist du quasi? Die hat doch noch nicht mal irgendwie neurologische Zeichen. Bist du geisteskrank und so weiter? Moni, ruf den Helikopter. Neurochirurgie.
Jetzt ruf doch mal den Oberarzt an, damit du machst, du kannst gleich, du wirst gleich gekündigt, ist doch gleich vorbei mit dir und so weiter und so fort.
Und ich habe mit einer unglaublichen Diktion, habe ich gesagt, Moni, ich bin der Arzt, du bist die Schwester, ich trage die Verantwortung, ruf jetzt den Helikopter. Ich habe eine Diktion gehabt, da kam gar keiner vorbei. Woher? Keine Ahnung, ja. So, dann ist sie halt abgeholt worden, ja, mit Geschimpfe von der Moni. Und wir arbeiten weiter. Nach 3 Stunden kam der Anruf, ja, vielen Dank, sie hat den Hirnblut und ihr habt das Leben gerettet. So. Das ist jetzt nichts Besonderes von mir, ja, das ist es keine, das ist der Mensch. Ein Mensch hat eine hyperkomplexe Wahrnehmung. Kein Flack auf irgendeinem digitalen Parameter, egal was, hätte jetzt irgendwas angezeigt. Aber ich habe ja bewusst nur ungefähr den Schneeball auf dem Eisberg kann ich wahrnehmen. Aber darunter sind langjährige Erfahrungen, Intuition, ich weiß nicht was, aber wir haben eine hyperkomplexe Wahrnehmung und die ist halt sehr, sehr, sehr viel präziser als alles andere. Und ich sage immer, wenn wir das Geld, was wir hier in die Maschinen investiert haben, wenn wir das in wache, interessierte, gute Ärzte investiert hätten, ja, wir hätten wirklich fantastische Medizin. Ja, wahrscheinlich. Stattdessen geht es in die ganz andere Richtung. Finde ich schon. Okay, ich bin gleich fertig. Es geht eben in die andere Richtung. Wir sehen hier, dass die Ärzte entlassen werden. Es sollen dann am Ende die Maschinen und Roboter machen, die es nicht machen können. Ja, weil ich, wenn ich nicht wusste, wie es weitergeht, dann hat es operiert. Und war brillant und ich wusste noch nicht mal, was ich mache, aber es war gut und dem Roboter kann ich das nicht erzählen. Restauratoren, Fernmechaniker und Änderungsschneider, das sind Lehrberufe. Der Arzt soll zum Lehrling absteigen. Ja? wahrscheinlich nur der KI beistehen oder dem Roboter. Und das ist das Ende der Geschichte. Wollen wir einen Blinddarmkern in eine Dark Fabric abgeben?
Haben wir da Bock drauf?
Nee. So, was ist das Ganze eigentlich umschrieben mit The Great Reset? Das heißt Stakeholder-Kapitalismus, verhaltenslizenzierte Kapitalisierung. Das ist die Konzerndiktatur und das darauf hinaus ist der Biofaschismus. Warum ist es der Biofaschismus? Das ist die Mappe vom Global, vom World Economic Forum, das ist die COVID-19 Transformation Map, die ist beim Great Reset sehr, sehr, sehr prominent geworden. Jetzt sehen wir hier in der Mitte die Impfung. Woran soll die Impfung gebunden werden? An Menschenrechte. An zivile Teilnahme, wir kennen das. Und an das Gesundheitswesen, Zugang zum Gesundheitswesen. Das heißt, wenn du nicht geimpft bist, bist du kein Mensch. Hast keine Rechte. Das ist Totalitarismus. Und they wanna own your body. Jetzt ist die Frage, tun sie das nicht schon? Besitzen nicht sie nicht schon in unserem Körper? Wir haben, das ist jetzt im Mai reingekommen diesen Jahres, vererbte Unfruchtbarkeit. Wenn wir keine Kinder mehr kriegen können, dann werden wir zum Produkt der Firma. Und dann sind wir bei der Eugenik. Das nennt sich heute modern synthetische Biologie oder Human Engineering. Genesis 2.0. Und wenn wir keine Menschen mehr sind, dann sagt ja auch Harari, das Ding mit dem freien Willen, das ist vorbei. We are now hackable animals. Und hier Ray Kurzweil von Google hat gesagt, der Human Machine Civilization, also der maschinierte Mensch, ist unser Schicksal. Jetzt gibt's hier den Josef Weizenbaum. Wunderbarer Mann, den ich sehr bewundere. Der hat Open Forum von 2008 vom World Economic Forum gesagt, wenn wir die Digitalisierung realisieren, werden unsere Kinder die Toten beneiden. Und wenn man das sieht, dann kann man das auch glauben. So, jetzt wär ich eigentlich durch. Jetzt hätte ich noch aber die Lösung. Ich weiß nicht, wer hat jetzt noch Zeit und Lust und muss ich 5 Minuten? Habe ich extra so eingebaut. Josef Weizenbaum ist der Erfinder der Computersprache, by the way, vom MIT. Ja, also ein großer Mann, der in Yale, Cambridge und so weiter, Stanford, überall verirrt hat. Er hat den wunderbaren Satz gesagt, die sogenannte Ohnmacht des Einzelnen ist die gefährlichste Illusion, die ein Mensch überhaupt haben kann. Wir sind nicht ohnmächtig. Wir müssen uns einfach überlegen, was wäre, wenn wir diese Abermilliarden direkt in Menschen investieren würden, statt in Maschinen? Dann komme ich zu der Frage, wie finanzieren wir uns die regionale Gesundheitsvorsorge? Wie machen wir denn das? Wie kommen wir zu Krankenhäusern, die uns gehören, die nicht profitmaximiert wirtschaften, sondern frei vom ökonomischen Druck sind? Ganz einfach. Ich meine, wie gesagt, Zahlen sind nicht mein Ding, aber ich bin der Visionär. Crowdfunding. Und zwar, wer sollte das digitale Geld kommen, der digitale Euro, was auch immer, dann müssen wir halt wieder auf Gold und Silber zurückgehen, keine Ahnung, ja. Und autonom vor Ort was organisieren. Es ist nun mal so, ein Krankenhaus mit so 150 Betten würde 50 Millionen kosten. Wenn jeder 250 Euro zahlt, einem Landkreis von 40.000 Bürgern, dann hätte man 10 Millionen, dann hätte man in 5 Monaten ein Krankenhaus finanziert. Dann hätten wir schon dastehen. Dann muss man es betreiben. Dann bleiben wir bei 250 Euro pro Monat. Dann habe ich jeden Monat 10 Millionen für ein Krankenhaus. Das ist auch heute der Satz, den so ein Kreiskrankenhaus verbraucht, 10 Millionen pro Monat. Damit kann ich alles finanzieren. Ich kann meine Chefärzte gut bezahlen und. Ich kann alles gut machen. Ich kann dann noch ein Yoga-Retreat bauen, alles Mögliche. Ja? So, was ich natürlich machen würde, um eben jetzt den Nachwuchs zu fördern, und alle Unternehmen machen das heutzutage, dass sie ihren eigenen Nachwuchs fördern, damit sie nicht mehr auf dem Markt, der leergefegt ist, weil Arbeit wird ja bestraft, wer nicht so belohnt wird, dass wir da nicht mehr irgendwelche Leute suchen müssen. Ich würde mir ein Studentenwohnheim daneben bauen. In diesem Studentenwohnheim hätte ich schon mal würde ich Personalkosten sparen, weil bei mir machst du dein praktisches Jahr. Das heißt, du bekommst Kost und Logis, natürlich von unserer Gärtnerei, bekommst Kost und Logis, aber du arbeitest quasi kostenlos im Krankenhaus. Dafür bilden wir dich aus. Dann würde ich diese Studenten rotieren lassen, von den Internisten, von den Inneren zum Chirurgie und so weiter, Gynäkologie würde sie da rotieren lassen. Wenn die jetzt zu mir in OP einlaufen, dann laufen die 2 Tage durch den OP, damit sie mal wissen, was steril und nicht steril ist, ja? Dann kommen sie erstmal an den OP-Tisch. Dort werden sie, da steht die OP-Schwester, da müssen sie instrumentieren. Und dann arbeitet man in Spiegelneuronen. Karl Valentin hat immer gesagt, du brauchst deine Kinder nicht erziehen, sie machen dir eh alles nach. So lernen wir am schnellsten und am einfachsten und am effektivsten. Das heißt, der Operateur operiert, du gibst ihm die ganzen Instrumente an, du lernst alle Schritte. Wenn du den Tisch bei mir gut beherrschst, darfst du zur zweiten Assistenz. Da hältst du mal die Schnauze und den Haken. Und dann drehst du alles so, dass es wie geschnitten Brot läuft. Wenn du die zweite Assistenz so machst, dass ich dich immer wieder rufe, dass du bei mir im OP stehst, dann darfst du die erste Assistenz machen. Dann machst du deine Knoten, wenn die halten, dann darfst du mal die andere Seite mitoperieren, darfst ein paar Eingriffe mitmachen. Wenn du die erste Assistenz so gut kannst, dass ich mit dir wie geschnitten Brot operieren kann, ohne dass ich irgendwas sagen muss, kriegst du mir einen Blinddarm, Leistenhirne und so weiter. In der Gynäkologie machst du eine Geburt, beim Innern machst du ein ZVK, du lernst etwas. Und wenn du aus dem OP rauskommst, um 3:30, bekommst du, je nachdem, wo du warst, Unfallchirurgie, Chirurgie, egal wo, ganz kurz mit einem Arzt, der versiert ist, ein kurzes Briefing, eine Stunde, was hast du heute gesehen, was hast du gemacht, dann kommt die Theorie. So, aufgebaut auf der Praxis. In diesem einen Jahr würden meine Studenten mehr lernen als in 7 Jahre Studium. Und sie würden sich darum reißen, bei mir... Sie würden sich alle darum reißen, bei mir dieses verdammte praktische Jahr zu machen. Und es wäre ihnen scheißegal, ob sie Geld bekommen oder nicht. Hauptsache, haben gutes Essen, haben Ahnung von der Medizin. Aus diesen Studenten könnte ich mir die intelligentesten, die schnellsten, die Nehmerqualitäten haben, die Entscheidungskompetenz haben, die also gerne Verantwortung übernehmen, könnte ich mir raussuchen, die könnte ich dann aufbauen. Und wir hätten dann in diesem Crowdfunding-Krankenhaus wirklich, glaube ich, in kürzester Zeit die besten Ärzte und die besten Ergebnisse. Das wäre also mein Traum. Und warum ist es so unerlässlich, dass wir jetzt damit anfangen? Warum können wir nicht mehr weiter ohnmächtig rumliegen und irgendwie analysieren? Die Zeit der Analyse ist vorbei, wir müssen in die Handlung kommen. Das ist die Bevölkerung von 1973. Lila Europa. Schockierend aber wahr, das wird es sein zwischen 2015 und 55. Europa komplett ausgestorben. Und dann hier noch unten, was mir immer vom Ärzteblatt geschrieben, vererbte Unfruchtbarkeit. Da wird die Frau Professor Kämmerer wahrscheinlich noch, dass du sowas sagen können, ja. Also das ist das, was uns droht. Jetzt ist aber so. Achten schon, wir verlieren die Bauern, wir verlieren die Strukturen, wir verlieren alle regionalen Strukturen. Das ist ja nicht nur in der Medizin so, das ist in allen Bereichen so. Wir haben einen Supermarkt, wo du 90% wegschmeißen kannst und du hast keinen mehr, der dich wirklich autonom vor Ort versorgt. Keine Kinder. Keine Wirtschaft, kein Leben. Das ist eine Negativspirale, die sich nach unten dreht. Und vor der, das sage ich, man muss eine Krankheit immer einen Schritt voraus sein und bevor alle Messen gesungen sind. Und wenn man so ein Krankenhaus aufbauen könnte, dann hast du eine Wäscherei, dann hast du eine Kantine, dann hast du eine Gärtnerei, dann baust du synergistische Kreisläufe, schaffst Arbeitsplätze, Zukunft für die Bevölkerung und dann könntest du dieser Negativspirale begegnen. Und wann sollten wir anfangen, jetzt oder nie, folge ich jetzt. Ich bedanke mich bei euch. Normalerweise gibt es bei meinen Vorträgen keine Fragen mehr, die man beantworten muss.
Das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, dass die einzige Frage, die jetzt noch übrig ist, die ist, was gibt's eigentlich zum Essen? Weil wir sind schon drüber, die Küche wartet und ich sehe auch niemand am Mikrofon. Und einer, ganz kurz.
Tut mir leid, ich muss jetzt einfach die Frage stellen. Sascha Schaftucher ist mein Name. Entschuldigung, muss kurz durchatmen. Ich bin das nicht gewohnt am Mikrofon. Haben Sie diesen Vortrag, also für die Krankenhäuser, die öffentlichen, sind ja insbesondere die Kommunen zuständig, in den meisten Fällen. Haben Sie diese Vorträge, gerade jetzt in den Kommunen, wo die Krankenhäuser am Aussterben sind, gehalten oder wurden Sie dazu eingeladen? Wenn ja, wie war die Reaktion?
Natürlich nicht. Meinen Sie, die Kommunen würden dafür sorgen, dass wir eine Konkurrenz für die Konzerne aufbauen? Da würde ich überhaupt nicht drauf setzen. Das können Sie komplett vergessen. Genauso wird es juristisch jede Menge Schwierigkeiten haben, sowas aufzubauen. Es gibt bei Auf 1, da hat bei Thomas Eglinski ein Interview gegeben, wie man dieser juristischen Problematik auch begegnen könnte. Es ist ganz einfach so, wir brauchen nicht warten, bis uns jemand das okay gibt. Wir machen einen Club Med auf, wie ein Club Robinson. Und dann muss man schauen, wie man das vor Ort organisiert. Und ich sage ja immer, es wird die Not kommen und die Not schafft eine Wendung. Es wird die Notwendigkeit kommen, das zu machen. Und ich hoffe, dass wir frühzeitig darüber nachdenken, damit eben nicht alle Messen gesungen sind, alles im Konzern ist und du musst dein Kind in eine Dark Fabric eingeben und davor noch impfen.
Wunderbar. Vielen Dank, Dr. Nina Psolla.